So, das EKG. Kannst du mal mit drüber schauen?
Ja, klar, zeig mal. Also, positive P-Wellen in 1 und 2. Ich würde sagen Sinusrhythmus.
Und was ist das da?
Das ist neu.
Und was ist das jetzt?
Zeig mal den Monitor her. Die Komplexe sehen schmal aus. Sinustachykardie? Oder vielleicht auch keine Sinustachykardie? Ich glaube, wir fordern besser mal nach.
Ja, geht klar. Mache ich sofort.
Notfalleinsatz. Retten.
Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Notfalleinsatz retten. Ich bin Mike, Notfallsanitäter und Praxisanleiter, und mir live und in Persona gegenüber sitzt die...
Ich bin die Gabi, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin bei Thieme.
Wunderbar. So, und ja, ist ja auch eigentlich bekannt, ne? Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, uns zuhört. Abonniert uns, bewertet uns, alles, was geht. Mhm. Und unsere E-Mail-Adresse ist, liebe Gabi,
audio@thieme.de. Und
ihr könnt mich auf Instagram erreichen, mmike_94 oder die Gabi.
@FrauFachsprache.
Genau, ja, bei mir auch @.
Ja.
Habe ich vergessen.
Ja, genau.
Ja, folgt einfach, schreibt auch gerne meine Nachricht. Letztens eine Nachricht gekriegt, Gabi. Mhm. Habe ich geantwortet, ne? Und dann war total nett, kam dann nochmal eine Antwort. Mhm. Schön, dass mal jemand antwortet irgendwie, hat sich total gefreut. Und ja, also ach, ich Gott. Antworte, wenn man mir schreibt, ne?
Ja,
wenn man
ich mir antworte eigentlich schreibt, auch.
Ja.
Genau.
Also nur zu, keine falsche Scheu, freue ich mich drüber. Mhm. Ja, was ist denn im Intro passiert, Gabi? Was hast du denn da gemacht?
Du hast was Essentielles vergessen, Mike.
Ich weiß. Ja, dann leg mal los.
Unser Fallbeispiel am Anfang der Folge war wie immer fiktiv und frei erfunden. Und unsere letzte Folge war eine Videopodcast-Folge. Und dieses Mal haben wir nur Audio. Also bitte wartet nicht drauf, dass das Video erscheint im Laufe des Tages. Ja. Es wird nicht kommen.
Ich habe auch keine Hose an gerade.
Was?
Nein, das war ein Scherz. Nein, wir sitzen hier in Stuttgart uns gegenüber. Es ist keine Homeoffice-Vibes, wir sind
Nein,
ganz normal gekleidet.
Wir haben sogar jemanden dabei, unseren lieben Kollegen aus dem Audio-Team, der...
Der sich gerade wegduckt.
Ja.
So ist es.
Genau. Wir arbeiten aber dran und arbeiten an einer Lösung, dass wir dann auch irgendwann, voraussichtlich 2025, nochmal mit Video erscheinen. Seht's uns nach. Wir wissen, dass wir euch jetzt wieder so ein bisschen was wegnehmen. Wir wollten das gerne mal testen, und wenn das unbedingt sein soll und muss und wenn euch das gefallen hat, dann schreibt doch wirklich gerne an audio@thieme.de.
Oh ja, super. Wir brauchen das Feedback.
Wir brauchen das Feedback ganz dringend. Jetzt aber zurück zum Fallbeispiel.
Jetzt darf ich endlich, nachdem es geklärt ist, was ich gerade anhab. Was ist denn da im Intro passiert, liebe Gabi? Was hast du denn da probiert?
Wir haben probiert, ein EKG auszuwerten, aber mit mäßigem Erfolg.
Und was haben wir da vermutlich unter vielen anderen Dingen eventuell falsch gemacht?
Also ganz katastrophal, schrecklich finde ich die Tatsache, dass wir den Monitor diagnostiziert haben.
Ja, genau. Am Anfang gab es einen Ausdruck und dann irgendwie nur noch auf den Monitor geschaut, als sich was geändert hat. Und das ist auch Regel Nummer 1 gleich zu Beginn. Do not diagnose the monitor. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens mal lohnt es sich immer, die Patientin oder den Patienten anzuschauen und nicht den Monitor. Ne? Ich denke da nur mal an die Sauerstoffsättigung. Mhm. Also wenn jemand halt eine 100er Sättigung hat auf meinem Bildschirm, ist aber kitzelblau und japst nach Luft, dann braucht er vermutlich Hilfe. Mhm. Wenn mir da eine 60%ige Sättigung angeschaut hat und die Person läuft gerade aber irgendwie neben mir her und redet ganz normal mit mir, dann passt da wahrscheinlich auch alles. Ne? Mhm. Also immer auf die eigenen zwei Augen verlassen. Und zweitens, wenn wir dann schon eine EKG-Diagnostik betreiben, dann sollten wir den Ausdruck, den vermessenen Ausdruck diagnostizieren, nicht den Bildschirm.
Mhm.
Ja, ihr habt es schon gemerkt, wir sind mitten in unserer EKG-Folge. Es ist natürlich unfassbar schwierig, EKG in einem Podcast zu erklären. Mhm. Ne? Da wäre jetzt wieder Videopodcast eine Option gewesen. Aber wir behandeln heute einige Themen, die sich super gut so darstellen lassen, wie ich das, du das jetzt geplant hast.
Mhm.
Aber was sind das eigentlich für Zacken, die wir da auf diesem Ausdruck oder auf diesem Bildschirm sehen? Wo kommen die her? Warum gibt's die? Was zur Hölle kann man da erkennen? Und viel wichtiger, was muss man denn erkennen als Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter?
Mhm. Ich gehe jetzt mal nicht auf Natrium und Kalium ein, sondern ich erkläre einfach mal die elektrische Reizweiterleitung am Herz.
Geil.
Ja.
Freut mich. Kann mich kaum halten. Ja.
Also wir haben als ersten Taktgeber den Sinusknoten und der nutzt eine feste Frequenz. Von ihm aus breitet sich die Erregung über die Vorhöfe aus und über etliche kleine Stromschläge, die dann auf die Vorhöfe treffen und auf den AV-Knoten, das sogenannte junktionale Zentrum. Und der AV-Knoten, der fungiert hier so ein bisschen als Türsteher und verzögert das Ganze.
Security.
Mhm. Genau. Und der lässt nur immer wieder eine einzelne Erregung durch und die wandert dann weiter über das Hissche Bündel, wandert da durch. Und von dort aus nimmt der Reiz dann die Autobahn über die Tawara-Schenkel Richtung Herzspitze. Und von dort breitet sich die Erregung letztendlich vollends von unten nach oben über die Purkinje-Faser aus. Also ich wiederhole nochmal, weil das muss man wirklich aus dem FF, wenn man nachts geweckt wird, kommen. Wir haben den Sinusknoten, den AV-Knoten, das Hissche Bündel, die Tawara-Schenkel und die Purkinje-Faser.
Und diese Stromstöße, Stromschläge, die quasi die Erregung an diesen ganzen Fasern und Punkten und Orten, die Gabi gerade aufgezählt hat, diese Stromstöße, die kann das EKG messen über die Haut. Ja, und auch nur, wenn man es richtig klebt, ne, das kann ich jetzt schwer zeigen, aber ich wollte mich jetzt hier auch nicht oben ohne hinsetzen, ne, da hätten wir wieder das Klamottenthema. Deswegen vielleicht die erste Frage, gibt es da irgendwas ganz Wichtiges zu beachten? Und ja, es gibt was ganz Wichtiges beim Kleben eines EKG zu beachten. Erstens mal zählt wirklich die Zwischenrippenräume ab, wenn ihr ein EKG klebt. Das ist elementar wichtig, weil es ein Diagnostiktool und das ist ein Medizinprodukt und da muss man sich ganz genau an die Vorgaben halten. Ne? Also da gibt es kein Links und kein Rechts. Und dann eine ganz wichtige Anmerkung. Extremitätenableitungen heißen so, weil man die auf die Extremitäten klebt. Und irgendjemand hat mir damals, als ich ein junger, kleiner FSJler war mit 18 Jahren, gerade Rettungshelfer gemacht habe, hat mir erklärt, im Rettungsdienst kleben wir das nicht auf die Extremitäten, da kleben wir das hierhin. Und dann hat so quasi so in Richtung eigentlich des Schlüsselbeins gezeigt. Das ist einfach falsch.
Ja.
Es ist einfach falsch und es verfärbt dieses Bild. Natürlich kann man sich im Rettungsdienst bei einem gewissen Patientenklientel, sage ich mal, eine Erleichterung bedienen, indem man das stammnäher auf die Extremitäten klebt. Also zum Beispiel auf den Oberarm oder auf den Oberschenkel. Das ist absolut gängig, weil die Leute dann halt auch unter Umständen noch laufen können. Teilweise sind die Kabel auch nicht lange genug, um wirklich auf den Knöchel und auf die Handgelenke zu gehen, ohne Witz. Also je nachdem, wie der Patient da liegt, funktioniert
direkt
das mit dem
EKG. Beim QM-Beauftragten reklamieren.
Funktioniert das mit den modernen EKG-Geräten überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz ist es keine Rechtfertigung, dieses EKG auf den Thorax zu kleben. Es sind Extremitätenableitungen, die müssen auf die Extremitäten. Einzige Abweichung, die ich erlauben wird, die schwarze Elektrode, ist nämlich völlig wurscht, wo man die hinklebt, das ist die Erdung, die kann man auch auf die Stirn kleben.
Ja, und ganz wichtig dabei ist wirklich zu wissen, dass man das nicht an den Körperstamm klebt, weil es einfach zu fehlerhaften Messungen kommt.
Genau, also zum Beispiel könnte man irgendwie einen milden Infarkt, den man da im EKG sehen würde, könnte dann aufgrund von Verwacklungen oder von Messungenauigkeiten eben verloren gehen. Und das wäre natürlich fatal, ne? Keine Frage. Grundsätzlich unterscheiden wir ein 6-Kanal- und ein 12-Kanal-EKG. Im Rettungsdienst völlig gängig ist die Bezeichnung 4-Kanal. Es hat aber nicht 4 Kanäle, es hat 6 Kanäle. 1, 2, 3, AVL, AVF, AVR sind 6 Kanäle. Es hat aber 4 Klebchen, also ein 4-Pol-EKG, aber kein 4-Kanal. Im Rettungsdienst hat sich das total irgendwie eingebürgert, dass man sagt, ich klebe mal ein 4-Kanal. Ist kein 4-Kanal. Das 12-Kanal-EKG ist natürlich dementsprechend ein 12-kanäliges EKG, weil wir 12 Kanäle auf dem Ausdruck haben, hat aber nur 10 Pol. Wie viele Klebchen brauche ich denn? 4 Extremitätenableitungen und 6 Brustwandableitungen. So. Ja, genau. Also bitte hier ein bisschen auf die Begrifflichkeit achten. Ich bin da, ja, ich reg mich immer auf.
Ja, wir haben aber noch, das hast du noch nicht gesagt, erweiterte Ableitungen bei Hinterwandinfarkten.
Kann man machen, ja.
Genau. Da haben wir die rechtspräkordiale Ableitung und die verlängerte Ableitung nach links.
Genau. Relativ selten im Rettungsdienst macht man bei gewissen Anhaltspunkten, ja, vielleicht auch ein bisschen ärztliche Entscheidungen und so. Ach, da scheiden sich jetzt die Geister. Da gibt es jetzt Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich total aufschreien und sagen, doch, wenn es da hebt und da senkt, dann muss ich das rechts rumkleben. Ach, und ich bin da irgendwie so ein bisschen entspannter unterwegs. Wir haben aber da auch schon mal in unserer ACS-Folge, das war ganz in unseren Anfangszeiten, haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Ich meine, die Informationen, die wir damals verbreitet haben, die sind heute auch noch gültig. Mir wäre zumindest keine Änderung bekannt, also gerne da auch reinhören. Da war ich noch ein bisschen überzeugter mit dem Umkleben im Rettungsdienst. Inzwischen sehe ich das ein bisschen entspannter. Hm. Aber so darf man sich ja auch entwickeln.
Wichtig ist aber, wenn man es umklebt, wenn man erweiterte Ableitungen macht, dass man auf jeden Fall auf dem Ausdruck die auch beschriftet.
Absolut.
Dann muss man selber mal den Kuli zücken und einmal umschreiben. Ja, Mike, was ist denn nun eigentlich der Sinusrhythmus?
Naja, prinzipiell haben wir einen Sinusrhythmus, wenn wir positive P-Wellen in zwei aufeinanderfolgenden Ableitungen haben. Das ist mal die grundsätzliche Definition. Also der normale Rhythmus mit dem primären Erregungszentrum natürlich im Sinusknoten, das Wort natürlich auch schon sagt. Wenn der Sinusknoten jetzt ausfällt, dann haben wir eine sekundäre Erregungsbildung über den AV-Knoten, dann ist es ein junktionaler Rhythmus.
Und was ist jetzt ein junktionaler Rhythmus? Das ist nämlich...
Ein AV-Knotenrhythmus.
Das ist der Ersatzrhythmus unter Beteiligung des AV-Knotens, genau.
Ja, richtige Begrifflichkeiten. Erkennt man übrigens an umgekehrten P-Wellen. P-Wellen sind verkehrt rum, weil die Erregung ja von unten nach oben fließt. Naja, und wenn jetzt der AV-Knoten auch noch ausfällt, dann haben wir eine tertiäre Erregungsbildung. Dann ist es aber schon AV-Block dritten Grades, Kammerersatzrhythmus, breite Komplexe, Bradykard kritisch. Hey Gabi, was machst du eigentlich am 21. und 22. November 2024?
Da bin ich auf dem DRK-Rettungsdienst-Symposium.
Dem größten deutschen Kongress für das Rettungsdienstmanagement.
Und wo ist der?
Dieses Jahr das erste Mal in Kassel im Hotel La Strada unter dem Motto Rettungsdienst, Dienst am Menschen oder Dienst am System. Und dazu gibt's noch eine umfangreiche Ausstellung. Stand heute sind noch Plätze frei. Schnell anmelden. Der DRK-Landesverband Hessen e.V. freut sich sehr auf eure Teilnahme.
Von Donnerstag, 21. bis Freitag, 22. November in Kassel.
Mehr Informationen unter www.drk-rettungsdienstsymposium.de.
Das ist ja jetzt alles noch recht verständlich, aber ich glaube, vielen geht es so, man sieht da auf dem Ausdruck halt Zacken. Ne? Und nur wie beurteilt man die jetzt?
Ja, da will ich eine kleine Handreichung geben, und zwar sozusagen eine Masterlösung, und zwar 7 Fragen. Und ich möchte ein Versprechen geben, wenn man diese 7 Fragen auswendig lernt und auf jedes EKG anwendet, dann kann man jedes EKG so bewerten, dass man am Schluss einen Benefit rauszieht. Und der Patient oder die Patientin natürlich auch. Und das ist so ein bisschen mein Anspruch für die heutige Folge. Nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, ein bisschen zügig machen, weil wir haben heute auch noch Besuch. Ne? Also wir haben heute auch noch einen zugeschalteten Gast. Mhm. Besuch stimmt nicht ganz, aber jemand, auf den ich mich sehr freue, ne? Weil ich ihn auf der Rettmobil kennengelernt habe. Ja. Und vielleicht die ein oder andere Hörerin auch. Ne? Ja. Deswegen. Aber jetzt kommen wir mal zu den 7 Fragen, die ihr euch immer stellt, wenn ihr ein EKG beurteilt. Erstens, ist elektrische Aktivität vorhanden? Also, ist da eine Nulllinie?
Ja, also aber auch wenn elektrische Aktivität vorhanden ist, muss man immer gucken, Klinik, und du hattest anfangs schon gesagt, versus, also was gibt der Patient versus EKG?
Ja.
Du hast am Anfang schon erklärt, der Patient kann trotzdem einen Kreislaufstillstand haben, auch wenn da noch Aktivität ist. Ne? Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch so schon erlebt habe. Man ist so mit der einen Sache beschäftigt. Ne? Ich habe schon erlebt, da wollte ein Arzt eine arterielle BGA stechen und war so damit beschäftigt, den Arteria radialis Puls zu suchen.
Dass er den Zustand gar nicht beachtet hat.
Ja, und ich habe dann mehrmals sehr laut einwerfen müssen, wir reanimieren jetzt.
Vielleicht haben wir da mal eine CRM-Folge zu dem Thema. Ja. Das würde ja auch super gut passen. Und, also erstens die Frage, ist überhaupt elektrische Aktivität vorhanden? Einfach Performer. Wie du schon richtig gesagt hast, das ist natürlich extrem wichtig. Zweitens, wie hoch ist die Ventrikelfrequenz? Also was für eine QRS-Frequenz haben wir quasi. Die dritte Frage, sind diese QRS-Komplexe breit oder sind die schmal? Ne, weil die schmalen kommen aus dem Vorhof, die breiten kommen aus der Kammer, also ventrikulär oder supraventrikulär Vorderkammer. Dann die Frage Nummer 4, ist dieser Rhythmus regelmäßig? Frage Nummer 5, jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Ist Vorhofaktivität vorhanden? Die erkennen wir natürlich an der P-Welle. Und Frage Nummer 6, wie ist denn die Vorhof-Ventrikel-Beziehung? Also folgt auf jede P-Welle ein QRS-Komplex oder nicht? Oder ist da ein großer Abstand dazwischen? Oder haben wir da Unregelmäßigkeiten? Und Nummer 7 ist quasi, gibt es sonstige Auffälligkeiten? Zum Beispiel eben die berühmte ST-Streckenhebung vom STEMI oder Extrasystolen oder. Also das ist natürlich viel. Für einen Rettungsdienst reicht das eigentlich aber auch, wenn man sich diese 7 Fragen stellt und die korrekt beantworten kann. Und wir probieren das jetzt einfach mal einmal kurz aus. Gabi, in Fortbildungen und Unterrichte nutze ich, wie viele andere Dozentinnen und Dozenten auch, den Red Chair of 12 Lead ECG.
Sagt mir gar nichts.
Also ist gar nicht meine Erfindung, ne? Möchte ich auch gar nicht so darstellen. Habe ich selber in diversen Fortbildungen erlebt, kommt immer super gut an. Und dann sage ich einfach mal, willkommen in meiner Gameshow. Vielleicht können wir jetzt so ein Game-Ton einspielen irgendwie. Du nimmst jetzt quasi Platz auf dem roten Stuhl des 12-Kanal-EKGs, ne? Und ich habe hier jetzt ein EKG in der Hand, ne? Und du siehst das nicht. Ich muss mal kurz den magischen Trick. Also die Gabi hat gerade keinen Blick auf das EKG, das ich gerade sehe. Und du beurteilst es jetzt.
Puh, Mike, ich bin so ein bisschen außer Übung, um jetzt wirklich gut auch performen zu können. Und auch Spoiler an alle unsere Hörerinnen und Hörer, Übung macht den Meister, ne? Und nur wer das wirklich übt, der kann die Zacken, die sogenannten Zacken, auch wirklich erst lesen. Ja, du willst die 7 Fragen von mir, ne?
Genau, und ich antworte dir. Also die Gabi sieht das EKG nicht, stellt mir die 7 Fragen, ich gebe darauf kurze und bündige Antworten und dann schauen wir mal, ob wir zu einer Diagnose kommen.
Okay.
Ihr könnt ja daheim mal ein bisschen mitraten.
Ich fühle mich gewappnet. Die erste Frage war, ist elektrische Aktivität vorhanden?
Nein. Das wäre jetzt auch witzig, einfach eine Assist für mich so. Das Quiz ist beendet. Schönen Tag noch, danke fürs Mitspielen.
Okay,
nochmal.
Also, ist elektrische Aktivität vorhanden?
Ja, eindeutig.
Wie ist die Ventrikelfrequenz?
Richtig ordentlich da Rekord. Also, ich sag mal 150, 160 plus.
Oh, okay. Sind die QRS-Komplexe breit oder schmal?
Die sind sehr schmal.
Und ist der Rhythmus regelmäßig?
Der ist regelmäßig, genau. Wir halten ein Lineal hin und wir sehen ganz genau EKG-Lineal oder von mir aus kann man das, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das abzumessen. Das ist zack, 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 das ist ganz genau regelmäßig.
Wichtig, wir sind auf dem ausgedruckten EKG,
ja,
ne?
Ja, klar, logisch.
wir waren jetzt bei Frage 5, ne? Ist Vorhofaktivität vorhanden?
Siehst du nichts.
Okay.
Kannst du nicht erkennen.
Und wie ist die Vorhof-Ventrikel-Beziehung dann?
Siehst du dementsprechend auch nicht.
Eben,
genau. Also vermutlich, weil die man kann jetzt schon ein bisschen Sherlock Holmes spielen. Wenn die QRS-Komplexe schmal sind, ist wahrscheinlich Vorhofaktivität vorhanden, aber siehst du nicht. Das heißt, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, wir haben regelmäßigen Rhythmus, Tachykardenrhythmus und die Komplexe sind schmal. Also regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardie. Ob das jetzt eine SVT ist oder irgendein anderes Phänomen, ist erstmal völlig wurscht. Weil zu dem Begriff regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardie finden wir immer eine Handlungsempfehlung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die ERC-Guidelines aufmache, in denen diese 7 Fragen zum Beispiel auch beschrieben sind, nur so ergänzend, dann steht da ganz genau drin, was man machen soll, wenn man einen Patient mit regelmäßiger Schmalkomplex-Tachykardie vor sich hat. Und so einfach ist das.
Und das geht jetzt mit jedem EKG, das ich vor mir sehe?
Ja, also theoretisch schon. Ich mache das manchmal mit Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitäter-Schülerklassen und Schülerinnenklassen. Ich komme gerade ganz durcheinander. Da funktioniert das immer hervorragend. Nehmen wir immer 10, 15 EKGs, ist immer jemand anders, sitzt auf dem Red Chair und das klappt hervorragend und die ziehen sich die richtige Handlungsempfehlung aus dem FF und läuft. Ja, und das ist eigentlich alles, was man wirklich, wirklich, wirklich zwingend wissen muss. Ne? Man hat jetzt so die Cracks, die dann sich immer ganz, ganz tief ins EKG einarbeiten und die da richtig, richtig Bock drauf haben, ins die Details zu gehen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, um eine erfolgreiche Notfallsanitäterin oder ein erfolgreicher Notfallsanitäter zu sein, würde das eigentlich reichen. Und was ist denn die Aufgabe von Notfallsanitäter und Notfallsanitäter am Einsatzort? Naja, Leben retten, ne? Und lebensbedrohliche Zustände erklären, und das schaffen wir mit diesen 7 Fragen auf alle Fälle. Und natürlich gibt es da noch mehr Themen, ne? Therapie und von Tachykarten, Herzrhythmusstörungen, wie eben schon angesprochen, mit Valsalva-Manöver, elektrischer Kardioversion, medikamentös, Therapie von ACS und so weiter und so fort, STEMI und Scabosa-Kriterien und AV-Block, 1., 2., 3. Grades, 2a, 2b. Ugh. Also man kann jetzt hier noch eine Stunde weiter palabern, aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wenn ich so auf die Uhr schaue, und jetzt unseren Gast mal zu Wort kommen lassen.
Unser Gast heute ist Chris Burchert. Chris ist EKG-Spezialist, EKG-Instructor, sagt man das so? Da darf ich ihn so vorstellen? Ich hoffe es, er nimmt mir das Ganze nicht übel. Und es ist die korrekte Bezeichnung. Er hat auch eine Firma, wo er Simulationen durchführt. Aber Chris, stell dich einfach mal selber vor.
Hallo Gabi, hallo Mike. Vielen Dank für die Einladung und dass ich mit euch über eines meiner Lieblingsthemen sprechen darf. Mein Name ist Christoph Burchert. Ich bin Notfallsanitäter und Gesundheitspädagoge aus Mainz und entwickle hauptberuflich bei der Firma MediDevelopment medizinische Simulatoren, wie beispielsweise Beatmungsgeräte-Simulatoren, aber auch eben EKG-Simulatoren. Und während wir großen Wert darauf legen, dass man beispielsweise die Knöpfe und Drehgeber wie beim COPULSE 3 echt drücken kann, so stellen wir natürlich auch eine Vielzahl unterschiedlicher EKG-Bilder und Herzrhythmusstörungen dar. Damit habe ich also mein Hobby zu Beruf gemacht und beschäftige mich nun auch schon einige Zeit sehr ausführlich mit dem Thema EKG-Interpretation.
Was rätst du jedem Azubi, der sich noch nie mit der EKG-Interpretation beschäftigt hat? Angenommen, es steht nächste Woche auf dem Stundenplan. Oder Kolleginnen und Kollegen, die nicht mehr so im Thema drin sind und nächste Woche eine Fortbildung dazu haben. Zeit für Panik und Schweißausbrüche?
Ich denke, es macht Sinn, das EKG nicht als ein eigenständiges Thema oder als Objekt zu betrachten, sondern es vielmehr als ein differenzialdiagnostisches Tool zu betrachten. Das macht es zwar auch sehr komplex, aber viele Regeln der EKG-Interpretation sind gar nicht so schwer und sind auch schnell zu erlernen. Den Rest macht dann schlussendlich die Übung. Also nicht nur EKGs kleben, sondern wirklich zum Äußersten gehen, das EKG und eine Minute zur Hand nehmen und es einfach ausführlich interpretieren.
Benötigt man eigentlich immer ein EKG-Lineal, also so in der Jackentasche, oder geht's auch ohne?
Ehrlich gesagt neige ich persönlich dazu, mein EKG-Lineal in irgendeiner Tasche liegen zu lassen. Das geht also auch ohne ganz gut. Aber da muss man eben auch Kästchen zählen und sich einmal im Leben gemerkt haben oder hergeleitet haben, wie viel Zeit denn nun ein kleines Kästchen und wie viel ein großes Kästchen bei meinen Schreibgeschwindigkeiten bedeutet. Wenn man dann also sein EKG in die Hand nimmt und in den verschiedenen Ableitungen auch einfach mal günstige Komplexe raussucht, also beispielsweise in der EKG-Ableitung, in der die QS-Komplexe am breitesten erscheinen, sich ein Komplex raussucht, der genau bei einem neuen großen Kästchen beginnt, dann kann man auch sehr schnell entscheiden, ob das ausreichend breit für einen kompletten oder inkompletten Schenkelblock ist. Dafür brauche ich kein Lineal, sondern ich muss mir einfach mal das EKG anschauen. Außerdem kann ich beispielsweise mit einem durchschnittlichen Kugelschreiber recht viel erreichen. Wenn ich meinen Lieblingskugelschreiber nehme und weiß, dass der 15 cm lang ist, in dem Dreh bewegen sich übrigens ziemlich viele Kulis, dann weiß ich auch, dass in diesen 15 cm 6 Sekunden im EKG bei 25 mm die Sekunde Vorschub und entsprechend 3 Sekunden bei 50 mm die Sekunde Vorschub vergehen. Dann lege ich einfach meinen Kugelschreiber auf die entsprechende Ableitung, zähle wegen mir die P-Wellen oder die QS-Komplexe oder was auch immer mich interessiert, und kann das mit 10 bzw. 20 bei 50 mm die Sekunde Vorschub, wobei das dann auch schon ziemlich ungenau wird, multiplizieren. Und so weiß ich am Ende, wie viele Komplexe ich etwa pro Minute habe. Generell würde ich aber gerade Neulingen in der EKG-Interpretation durchaus ein Lineal empfehlen, um einfach und schnell ein Gefühl für Strecken und Zeiten im EKG zu bekommen.
Ich bin ja bereits auf den 7-Punkte-Plan eingegangen. Kannst du uns sozusagen für richtige Profis die systemische Auswertung erklären? Also wie sieht diese detaillierte EKG-Interpretation aus? Welche Beurteilungskriterien nimmst du da zur Hand? Wie gehst du da vor?
Ich bin ein großer Freund vom Blick-Akronym des Herzkurvenformats. An dieser Stelle ein Shoutout an Stefan List. Der bietet mit Herzkurven ein ganz fantastisches 2-tägiges EKG-Training an. Das heißt, nachdem ich meinen 7-Punkte-Plan durchgegangen bin, schaue ich nach weiteren Auffälligkeiten. Das sind B wie Blockbilder, L wie der Lagetyp, I wie Ischämiezeichen und Q wie die QTC-Zeit an. Und wenn ich das tue, dann bekomme ich meiner Meinung nach schon einen ganz guten Überblick darüber, was die Reizweiterleitung am Herzen so macht. Eine Blockierung eines linken oder des rechten Tavara-Schenkels, also ein Links- oder Rechtsschenkelblock, erkenne ich daran, dass die Ausbreitung der Kammererregung unterschiedlich schnell erfolgt, eben genau weil ein Pfad blockiert ist. und somit das Gewebe über einen anderen Weg depolarisiert werden muss. Das dauert seine Zeit und das kann ich über einen verbreiterten QRS-Komplex erkennen. Dieser sollte maximal 80 Millisekunden, also zwei kleine Kästchen im 25 mm Vorschub oder eben vier kleine Kästchen im 50 mm die Sekunde Vorschub breit sein. Alles darüber ist mindestens ein inkompletter Schenkelblock. Wenn die QRS-Dauer die 100 Millisekunden überschreitet, dann sprechen wir von einem kompletten Schenkelblock. Jetzt ist natürlich noch spannend, welcher Schenkel, zumindest ob links oder rechts, betroffen ist. Das kann man beliebig ausführlich gestalten, aber für einen allerersten Eindruck kann man beispielsweise den Blinkertrick verwenden. Das bedeutet, ich schaue mir die Ableitung V1 an, weil die von ihrer Perspektive bei normalen Lagetypen interessant ist, und schaue mir dort den QRS-Komplex genauer an. Dadurch, dass die Erregung länger dauert, sieht der QRS-Komplex breiter aus, das kennt man vielleicht auch als M-Konfiguration oder RSR-Konfiguration. Und wenn ich mir nun anschaue, ob der zweite Teil des QRS-Komplexes, also die zweite Hälfte, negativ ist, also unten ist, dann drücke ich meinen imaginären Blinkerhebel im Auto nach unten und blicke damit nach links. Analog dazu, wenn mein QRS-Komplex positiv umschlägt, also mein QRS-Terminal positiv ist, dann ist das oberhalb der isoelektrischen Linie, ich drücke den Blinkerhebel nach oben und blinke nach rechts, habe also den Verdacht eines Rechtsschenkelblocks. Das ist natürlich eine Heuristik und nicht allgemeingültig, aber gerade wenn wir über Ängste sprechen, die zweifelsohne auch durch die Komplexität der EKG-Interpretation entstehen, dann sind gerade solche Heuristiken meiner Meinung nach sehr hilfreich, um einen Eindruck und vielleicht nicht den letzten endgültigen Befund zu bekommen. Dann wäre da der Lagetyp. Ehrlicherweise finde ich Lagetypen spannend, aber im Rettungsdienst selten wirklich wegweisend. Da finde ich es sinnvoll zu schauen, ob der Lagetyp irgendwie geartet physiologisch ist. Sich also der Hauptvektor der kardialen Erregung irgendwo zwischen 0 Grad und plus 90 Grad befindet. Um das einzuschätzen, reicht auch schon ein kurzer Blick auf die Ableitung 1 und AVF. Wenn der QRS-Komplex im Wesentlichen positiv ist, also vor allem die R-Zacke stärker ausgeprägt ist als die S-Zacke, dann ist zumindest ein überdrehter Lagetyp ausgeschlossen. Und sollte das nicht der Fall sein, dann liegt der Verdacht eines Faszikelblocks nahe und dem sollte dann klinisch nachgegangen werden. Beispielsweise steigt bei einem bifaszikulären Block, also bei einer gleichzeitigen Blockierung des linken und des rechten Tavare-Schenkels, das Risiko einer vollständigen AV-Blockierung. Und das ist ja allgemein bekannt eher schlecht. Dann wären wir auch schon bei Ischämiezeichen. Und ich glaube, da gibt es im Rettungsdienst das Gefühl der meisten Sicherheit bei gleichzeitig stärkster Unsicherheit. Wie war das nun noch gleich mit Geschlechterspezifika oder mit dem Linksschenkelblock? Oder zählt jetzt auch der Rechtsschenkelblock? Oder grundsätzlich vertrete ich da sehr stark die Meinung, dass die Klinik des Patienten das grundsätzliche Prozedere definiert. Also jemand mit Brustschmerz kommt in eine Klinik, die Brustschmerz behandeln kann. Aber der Punkt Ischämiezeichen hat das Potenzial, die weitere Versorgung des Patienten zu beschleunigen und damit auch das Outcome zu verbessern. Daher müssen wir uns schon mal darüber unterhalten, was wir unter Ischämiezeichen eigentlich verstehen. Es macht Sinn, sich zunächst die Frage zu stellen, ob klare STEMI-Kriterien oder im zweiten Schritt die Kriterien eines STEMI-Äquivalentes erfüllt sind. Schließlich bleibt noch zu prüfen, ob ST-Streckensenkungen oder T-Negativierung vorliegen. Für ein STEMI brauche ich im Allgemeinen in mindestens zwei anatomisch benachbarten Ableitungen eine ST-Streckenhebung, also einen erhöhten J-Punkt von mindestens 0,1 mV. Allerdings gibt es auch geschlechter- und altersspezifisch abweichende Werte, die man sich in Ruhe einmal anschauen kann. Neben diesen klassischen STEMI-Kriterien gibt es nun auch die STEMI-Äquivalente, also Veränderungen des EKGs, die ebenfalls auf eine myokardiale Ischämie hinweisen. Ganz konkret sind das ST-Streckensenkungen in V1 bis V3 als ein indirektes Zeichen eines posterioren Infarkts, mehrere ST-Streckensenkungen und ST-Hebungen AVR als Zeichen einer möglichen Stenose des linken Hauptstamms, die ST-Streckensenkungen der Brustwandableitung mit spitzen, symmetrischen T-Wellen als ein mögliches Zeichen eines Riva-Verschlusses und generell T-Wellen mit einer sehr hohen Amplitude, die ein Zeichen einer akuten Ischämie, also noch bevor sich der klassische STEMI entwickelt, sein können. Letztlich können auch ST-Streckensenkungen und T-Negativierung auf myokardiale Ischämie hinweisen, sind aber auch häufig deutlich unspezifischer. Hier möchte ich nochmal klar Mut machen, auf Auffälligkeiten hinzuweisen, aber bei Unsicherheit auch nicht überzubewerten. Achtet auf eure Patienten, auf ihre Symptome und ihre Klinik und betrachtet das EKG als differenzialdiagnostisches Instrument um mögliche Erkrankungen zu verifizieren oder einen Diagnosetrichter eher nach hinten zu schieben. Kommen wir zu Q wie QTC-Zeit. Es gibt viele Ursachen, warum die QTC-Zeit, also die frequenzkorrigierte QT-Zeit, verlängert ist. Spannend ist daran vor allen Dingen, dass eine Veränderung der QTC-Zeit zu anderen Herzrhythmusstörungen führen kann und diese bekanntlich klinische Symptome auslösen. Also lohnt es sich immer, einen Blick auf diese zu werfen. Ein schönes Akronym zum Merken möglicher QT-Verlängerung ist SAME. S wie Syndrom, A wie akute Erkrankungen, M wie Medikamente und E wie Elektrolyte. All diese Dinge können QT-Verlängerungen auslösen und sie gehören alle ganz selbstverständlich zu einer vollständigen Anamnese dazu. Nun muss man nur noch die Dinge zusammenführen. Und auch hier gibt es für die Akutsituation Heuristiken, um schnell einzuschätzen, ob die QCC-Zeit eher okay ist oder eher nicht okay ist. Hierfür betrachtet man einfach das Intervall zwischen zwei Erdzacken und schaut, ob sich die T-Welle innerhalb der ersten Hälfte nach der ersten Erdzacke befindet. Ist das der Fall, ist das erstmal eine gute Sache. Alles andere deutet auf eine mögliche QT-Zeitverlängerung hin und sollte geprüft werden.
Welche EKG-Veränderungen sollte denn jede Notfallsanitäterin und jeder Notfallsanitäter immer sofort erkennen können?
Das ist eine spannende Frage. Akut lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern oder eine pulslose ventrikuläre Tachykardie klammere ich hier einmal aus. Das erwarte ich oder besser wünsche ich mir von jedem Rettungsdienstpersonal. Ich denke, es ist weniger das endgültige Befunden und Festlegen auf bestimmte Herzrhythmusstörungen, sondern eher das in Einklang bringen der Symptome des Patienten mit möglicherweise zugrunde liegenden Herzrhythmusstörungen. Und Anzeichen für Herzrhythmusstörungen kann ich im EKG erkennen. Professor Herold hat, wie ich finde, eine schöne Einteilung der Herzrhythmusstörung. Er differenziert zwischen Reizbildungsstörung, Reizleitungsstörung und Störungen der Erregungsrückbildung. Und je nachdem, was davon vorliegt, kann sich das Herzminutenvolumen, welches vom Herzen ausgeworfen wird, verändern und damit klinische Symptome auslösen. Wenn man also mal eine ruhige Minute für sich nimmt und die eigentlichen Herzrhythmusstörungen mit ihren möglichen Auswirkungen auf das EKG überlegt, dann hilft das einem sehr weiter. Nun aber konkret zu deiner Frage. Meiner Meinung nach sollten höhergradige AV-Blockierungen auf jeden Fall erkannt werden können, genauso wie Anzeichen für einen Schenkelblock und ST-Streckenveränderungen. Alles darüber hinaus ist natürlich toll und eine Frage der Übung. Also geht raus und befundet EKGs.
Aber man merkt schon, du bist total in deinem Element, aber was fasziniert dich eigentlich am EKG so sehr?
Also einerseits fasziniert mich das Herz als Organ. Vor allem, wie orchestriert es funktioniert und wie dadurch die Perfusion unseres Körpers sichergestellt wird. Das fand ich schon immer hochspannend. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ganz von außen und nur durch das Anschließen von ein paar Kabeln einen Eindruck davon zu bekommen, was da drin vor sich geht. Das finde ich faszinierend. Und damit auch zeitgleich eine mögliche Erklärung zu bekommen, warum meine Patientin oder mein Patient Beschwerden hat. Generell knoble ich sehr gerne. Und da hilft mir das EKG beim Aufstellen oder Streichen möglicher Verdachtsdiagnosen.
Man kann ja lernen, bis man umfällt. Wo siehst du denn die Begrenzungen? Wie viel sollte ein Notfallsanitäter oder eine Notfallsanitäterin denn wirklich können und wie intensiv muss geübt werden?
Grenzen ergeben sich meiner Meinung nach einerseits dadurch, dass das EKG ein differentialdiagnostisches Tool darstellt und damit zwar die elektrische Reizleitung darstellt, aber überhaupt nichts über die mechanische Umsetzung des Herzens aussagt, und andererseits durch die Komplexität der Interpretation, die sich ja letztlich aus der unendlichen Vielfalt der menschlichen Anatomie und Physiologie ergibt. Damit wird es auch immer eine Unschärfe und eine Unsicherheit in unserer Interpretation geben, eben weil es genau das ist, eine Interpretation, also eine Auslegung oder eine Erklärung. Was immer auch einschließt, dass es andere Interpretationen und andere Erklärungen gibt. Daher sollten wir uns ein wenig von der Vorstellung einer ultimativen oder endgültigen EKG-Befundung lösen. Viele Pathologien, die ich im EKG erkennen kann, können klinische Beschwerden verursachen. Und das ist das, was ich am Ende von uns als Notarzt erwarte. Nämlich ein Zusammenhang zwischen Symptomen und möglichen Differentialdiagnosen. Und hier ganz konkret Herzrhythmusstörung zu sehen und dementsprechende Schlüsse zu ziehen. Ähnlich wie das Blutdruckmessen, das Auskultieren oder Pulstasten, ist das EKG daher aus meiner Sicht eine Frage der Übung. Ich kann mir vorstellen, dass durchaus einige EKGs, die da draus geklebt werden, letztlich nicht so interpretiert werden, wie sie es verdient hätten. Und selbst wenn es in dem Moment nicht wegweisend ist, kann man sich ein Streifen auch später noch einmal in Ruhe ansehen. Jedes aktuell verfügbare präklinische EKG-Gerät bietet die Möglichkeit, Streifen später einzusehen. Und auch manche mobile Datenerfassung erlaubt einen späteren Zugriff auf das EKG. Unabhängig davon gibt es unzählige Online-Ressourcen, YouTube-Videos oder Übungs-EKGs, mit denen man seine Skills trainieren und aufrechterhalten kann. Schlussendlich ist der Dialog mit Kolleginnen und Kollegen durchaus auch entscheidend, wie ich finde. Wer sagt denn, dass nur eine Person im Team das EKG befunden darf? Schaut gemeinsam drauf, tauscht euch aus und im Zweifel auch nach dem Einsatz. In meinem Umfeld gibt es beispielsweise auch eine Chatgruppe, in dem anonymisierte EKGs mit Angaben zum Patientenzustand, also Alter, Geschlecht und Symptome, geteilt werden und daraus ein kollektives Quiz zum Austauschen entsteht. Auch so kann man sich niedrigschwellig und regelmäßig fit halten. Ich denke nicht, dass jede oder jeder NFS ein EKG-Crack sein muss, aber ich denke auch, dass das EKG uns diagnostische Möglichkeiten bietet, die wir nutzen müssen. Und wenn ich dabei nur die Blockbuster der Herzrhythmusstörung erkenne.
Wo siehst du denn die Limitation der präklinischen EKGs, die wir einsetzen, gegenüber zum Beispiel Klinikgeräten?
Da gibt es ja inzwischen unzählige Entwicklungen. Telemetriemöglichkeiten, Übertragung zu Telenotärztinnen und Telenotärzten. Da hat sich in den letzten Jahren gerade auch durch den aktuellen Marktführer einiges getan. Beispielsweise auch die automatisierte Berechnung von 22 Ableitungen, eines Cardiac Biomarkers quasi als kardialen Risikoscore. Das ist natürlich cool, aber eben auch nur genauso sinnvoll, wie es letztlich verwendet wird. Da ist also schon noch Luft nach oben. Aber ich glaube auch, dass wir als Rettungsfachpersonal da noch mehr unsere Hausaufgaben machen müssen und uns mehr mit EKG-Befundung beschäftigen müssen, bevor wir mehr Ansprüche an technische Geräte stellen. Ansonsten hat sich da technisch, finde ich, sehr viel getan. Groß geworden bin ich mal mit dem LifePak 12, was sich ja durchaus auch zur Selbstverteidigung eignet. Aber den 12-Kanal-Ausdruck, den fand ich kaum zu interpretieren. Da hatte ich auch beim Corpuls 0816 meine Schwierigkeiten. Aber bei den modernen Geräten wie Corpuls 3 oder LifePak 15 geht das sehr gut, wie ich finde. Spannend finde ich hier auch die Entwicklung vom LifePak 35, welches ja gerade dieses Jahr nach langer Ankündigung endlich auch mal zu sehen ist. Der stellt das 12-Kanal-EKG auf einer Touch-Oberfläche dar und bietet die Möglichkeit, eine Linealfunktion zu nutzen, um das EKG auszuwerten. Das stelle ich mir sehr ungewohnt vor, im Einsatz nicht auf einem Ausdruck, sondern am Display auszuwerten. Aber die Idee mit dem Lineal finde ich nicht schlecht.
Was mich persönlich sehr interessiert, was hältst du denn von den Diagnoseprogrammen der EKGs?
Die Algorithmen zum automatisierten Ausmessen und Auswerten von Zeiten sind schon bedeutend besser geworden. Aber auch weiterhin nichts, worauf ich mich blind verlassen möchte. Da schaue ich mir lieber das EKG an. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass das einfach eine Gewohnheitsfrage und damit auch eine Frage der, ich sag mal, subjektiven Sicherheit ist. Ausgewertete Zeiten haben meiner Erfahrung nach eine sehr gute Qualität, abhängig vom verwendeten oder lizenzierten Algorithmus, aber mit Diagnosevorschlägen hatte ich da bisher eher schlechte Erfahrungen gemacht. Aber das ist ja letztlich auch abhängig von der Sensitivität, mit der eine solche Erkennung entwickelt worden ist. Am Ende muss irgendjemand oder irgendetwas das EKG auswerten und wenn ich Tools habe, die mir das leichter machen, bin ich gerne dabei. Solange sichergestellt ist, dass die Auswertung korrekt erfolgt. Ob nun mein C3 die QTC-Zeit misst oder ob ich mein EKG-Lineal mal dran halte, das macht am Ende nicht den Unterschied. Den Unterschied macht letztendlich, was ich als Notarzt mit der erhaltenen Information mache.
Chris, siehst du in der Zukunft auch die KI, also die künstliche Intelligenz, als mögliches Mittel bei der EKG-Interpretation?
Wenn ich mir beispielsweise neuronale Netze und entsprechende Software-Algorithmen im Bereich EKG-Detektion und Annotation anschaue, dann ist das schon super faszinierend, was da heutzutage möglich ist und wie akkurat die Ergebnisse sein können. Da kann ich mir schon vorstellen, weitere technische Unterstützung oder beispielsweise auch die Visualisierung von Reizleitungen zu erhalten. Allerdings wird das meiner Meinung nach kaum das persönliche Bauchgefühl ersetzen können. Auch die klinische Entscheidungsfindung sehe ich weiterhin beim Menschen. Sonst könnte ich ja auch als nächstes den selbstdiagnostizierenden Rettungswagen schicken, der dann mit einem Telenotsand verbunden ist. Aber ja, ich sehe schon sehr starkes Potenzial in der Verbesserung aktueller Algorithmen. Ich persönlich bin gespannt, was die Hersteller da in Zukunft noch an Innovationen bringen und wie das unsere tägliche Arbeit beeinflussen wird. Bislang habe ich in meinem Rettungsdienstbereich noch kein 22-Kanal-EKG und kein Cardiac Biomarker gesehen. Aber manchmal brauchen technische Innovationen im Rettungsdienst ja auch etwas Zeit.
Ja, lieber Chris, vielen herzlichen Dank nochmal für das Interview. Hat mich sehr gefreut, hat sehr Spaß gemacht.
Vielen lieben Dank für eure Einladung und für die spannenden Fragen. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, habt keine Angst vorm EKG. Schaut es euch an, messt es ein paar Mal aus und lest nach, wenn ihr etwas nicht wisst. Der Rest ist Übung. Viel Spaß und viel Erfolg dabei.
Ja, mich auch. Mich hat es tierisch gefreut, dass du bei uns zu Gast warst und ich bin schon ganz gespannt, was wir von dir sonst noch hören. Du bist ja auch immer wieder in der Retten, Zeitschrift mit dabei als Autor. Und ja, schauen wir mal, was noch so kommt.
Ja, in diesem Sinne sind wir auch schon wieder fertig und würden uns an der Stelle verabschieden. Vielen Dank fürs Anhören. Sagt's weiter, abonniert uns. Gabi, was müssen wir noch sagen?
Vielen Dank und bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Diese Folge von Notfalleinsatz retten ist eine Produktion von Thieme aus dem Jahr 2024. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound Daniel Dünchem.
Notfalleinsatz. Retten.